Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» Josic gegen Badran. In der Zürcher SP ist ein jahrelanger Streit eskaliert.
Ihr habt mit 109 zu 94 Stimmen entschieden, Daniel Josic nicht mehr zu nominieren.
Letzte Woche hat der Regierte von der Partei, ihren Ständerat, Daniel Josic, nicht mehr nominiert. Weil er häufig gegen die Interessen der SP stimmt.
Die Delegierten haben entschieden, einen mutigen Entscheid. Aber ich nehme das so zur Kenntnis und damit ist die Situation geklärt.
Mittergrund für den Entscheid war auch, dass Nationalrätin Jacqueline Badran Interesse am Ständeratssitz signalisiert hat. Jetzt ist ziemlich Stress. Der Josic findet die SP eine sozialistische und kommunistische Partei und überlegt sich, wild anzutreten. Die Badran nennt ihren Parteifreund an einem Comedy-Oben «Es möchte gern Alpha-Männli». Und in Bern im Bundeshaus diskutiert man, ob Sozialliberale überhaupt noch Platz haben in der Partei.
Ich bin politisch enttäuscht, weil ich eben mir eigentlich erhofft habe, dass die Partei ein Zeichen von Offenheit zeigt. Und das hat sie heute definitiv nicht gemacht.
Was ist da los? Hat die SP gerade ihren Ständeratssitz in Zürich preisgegeben? Und stimmt Kritik an der Ausrichtung der Partei? Das besprechen wir mit Larissa Rin, der Bundeshauschefin von Tamedia. In der neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Larissa.
Hoi Philipp.
Larissa, wir fangen die Sendung in einem stickigen Saal von der reformierten Kirchengemeinde Schwamendingen an.
Es sind 203 Delegierte anwesend. Eingegangene Wahlzettel 203, leere Wahlzettel 0.
Letzte Woche hat sich dort die SP Zürich zu ihrer Delegiertenversammlung getroffen und es war ein ziemlich hitziger Abend. Warum?
Also vielleicht schon ein Disclaimer, ich war also selber nicht vor Ort dort. Wie stickig es genau war, kann ich nicht sagen, aber man hat ja sehr viel können lesen über den Abend und insofern kann ich das ein bisschen nacherzählen. Die Versammlung verlangt hat ja der Dani Josic selber. Er hat wollen wissen, als SP-Ständerat mit recht viel Vorlauf vor den Wahlen 2027, den nationalen Wahlen, ob die Partei ihn eigentlich noch stützt im eigenen Kanton als Ständerat. Und der Grund von seiner Unsicherheit, sagen wir mal, ist, dass Daniel Josic schon mit scheinbar grossem Vergnügen jeweils von den Positionen von seiner Fraktion abweicht, und zwar immer wieder und schon auch bei Themen, die der SP recht wichtig sind. Und da hat es immer wieder mal Kritik gegeben, es hat Kritik gegeben von der Juso, aber auch von anderen Exponenten von der Partei, und er hat dann quasi wissen, woran er eigentlich ist. Und dann hat es zuerst einmal so ausgesehen, als würde ihn die Partei noch stützen, weil auch Leute gesagt haben, ja gut, was ist denn die Alternative, wenn man stattdessen einen Ständerat von der FDP oder der SVP. Und dann hat sich aber wenige Tage, bevor die Versammlung stattgefunden hat, hat sich Jacqueline Badran zu Wort gemeldet und hat quasi gesagt, hallo, ich stehe zur Verfügung. Und das hat dann die Ausgangslage recht verändert.
Ihr habt mit 109 zu 94 Stimmen entschieden, Daniel Josic nicht mehr zu nominieren.
Und hat denn das den Ausschlag gegeben?
Ja, es war relativ knapp gewesen, immer noch. Und ich denke schon, dass das den Ausschlag gegeben hat. Ja, weil eben vorher haben halt viele so gesagt, ja, was sollen wir denn? Dann ist er einfach irgendwie parteilos und wir haben sicher keinen Ständerat mehr. Das ist auch eine Machtfrage, oder? Die SP hat schon einen Ständeratssitz verloren in Schaffhausen im Laufe dieser Legislatur. Und der Simon Stocker war das für die, die sich gerade nicht erinnern, wo die grosse Frage war, wo er eigentlich wohnt. Und jetzt ist halt das Risiko, nochmal einen zu verlieren. Und dann haben aber die Leute gesagt, ja gut, Jackie Badran, das ist eine valable Alternative, weil sie jeweils auch sehr gut gewählt ist als Nationalrätin. Und darum Ja, ist das wahrscheinlich schon das Ausschlaggebende gewesen, dass am Schluss Josic seine Nomination gekostet hat. Geholfen hat ihm wahrscheinlich auch nicht, dass er in den Stadtratswahlen in Uster einen Kandidaten von der GLP unterstützt hat, Dani Frey. Der war früher auch mal in der SP und hat dann die Partei gewechselt. Und der ist gewählt worden im April und es hat der SP den Sitz gekostet. Und das haben, glaube ich, auch recht viele Leute im Kanton Zürich nicht so lässig gefunden.
Der Josic selber hat für die SP immer sehr gute Resultate geholt bei Wahlen. Und trotzdem ist er bei der Partei so unbeliebt. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Kannst du mit dem allgemeinen Wert, was heißt die SP gegen Dani Josic?
Also es hat eigentlich zwei Komponenten. Es hat eine politische und eine persönliche. Politisch ist es so, dass er bei diversen Geschäften, die für die SP wichtig waren, Neutralität, Klage von den Klimaseniorinnen, Gaza-Geschäft im Parlament, Frauenallianzen und so weiter, hat er anders gestimmt als seine Partei, respektive seine Fraktion, oft in juristischen Fragen. Und dann hat es eben auch noch den persönlichen Aspekt. Also der Daniel Josic hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so. Das meint, glaube ich, Jacqueline Badran eben, wenn sie von Möchtegern Alpha-Männchen redet. Und er weiss, dass er gut abgeschnitten hat bei den Wahlen und er trägt das Selbstverständnis durchaus auch nach außen. Und er hat auch keine Angst, in den Medien seine eigene Partei anzugreifen oder die User anzugreifen. Also die Abweichung, mit dem spielt er schon recht. Und mit dem haben natürlich auch viele Leute in seiner Partei durchaus Mühe. Und dann gibt es noch eine ganze Geschichte rund um Bundesratswahlen, wo auch noch sehr viele persönliche Befindlichkeiten drin spielen. Aber für das, auf das können wir vielleicht später noch sprechen.
Ja, doch gerade jetzt. Komm, was war denn ein Bundesratsproblem gewesen?
Ja, der Dani Josic hat zweimal gesagt, er wolle Bundesrat werden für die SP. Bei der ersten Runde hat die SP ganz klar gesagt, sie wolle ein reines Frauenticket, weil, wie schon klar war, ein männlicher Bundesrat hat sie, also weil sie den zweiten Sitz, wo jetzt Elisabeth Baumschneider hat, einer Frau geben. Und der Dani Josic hat dann öffentlich gesagt, das fände er diskriminierend, er wolle gleich antreten.
Es gibt eine Verfassung, die sagt, dass grundsätzlich jeder kandidieren kann. Und es gibt ein Reglement, sogar von der SP-Fraktion. Und das kann man nicht einfach so ändern. Oder in dem Moment, wo man von einer Kandidatur Kandidatinnen, und jetzt in dem Fall Kandidaten, aus einem biologischen Merkmal ausschließt, ist das diskriminierend. Und das Zweite ist,
und wo dann eben die Partei nicht aufs Ticket gesetzt hat oder die Fraktion besser gesagt, hat er dann gleich Stimmen bekommen im Rat und er ist dann nicht vorgegangen und hat gesagt, also nein, ich würde die Wahl auf keinen Fall annehmen, wie das normalerweise gemacht wird in solchen Situationen, sondern er hat es offen lassen. Und ganz ähnlich ist dann einmal beim zweiten Mal gewesen. Dort haben zwar Männer auch antreten, aber er ist wieder nicht aufs Ticket gekommen von der SP und hat wieder, glaube ich, etwa 70 Stimmen bekommen und ist wieder nicht vorgegangen, sondern hat mit dem kokettiert, dass er ja vielleicht könnte gewählt werden könnte. Und das haben ihm dann auch sehr viele Leute in der eigenen Fraktion übel genommen.
Dass er in vielen Fragen andere Ansichten als seine Partei hat, das haben wir gewusst. Er steht auch für den sozialliberalen Flügel der SP. Er ist auch Chef der Reformplattform, der sogenannten. Was für eine Art Politik wird dort gemacht?
Ja, das ist eigentlich eben so eine sozialliberale Politik. Das heisst, man tut eigentlich in der Sozialpolitik vertreten, dass sozial schwächer gestellte Personen unterstützt werden vom Staat und gleichzeitig aber eine wirtschaftsfreundliche Politik. Also zum Beispiel, dass man nicht völlig gegen Standortförderung ist oder so. Das sind oft Exponenten aus wirtschaftsfreundlichen Kantonen, also Kanton Zürich, Kanton Basel-Stadt oder so, wo die Positionen vertreten, die eben sagen, man kann auch sozialdemokratische Perspektive wählen, ein Umfeld schaffen, wo quasi für die Wirtschaft funktioniert. Das ist so eine Mischung und das ist früher recht, sagen wir mal, ein starker Flügel gewesen, oder es hat vor allem Exponenten gegeben, wo sehr bekannt gewesen sind aus dem Flügel von der SP. Leute wie Pascal Bruder zum Beispiel, auch Chantal Galladay ist mit dem Label sozusagen bekannt worden. Sie ist ja inzwischen auch bei der GLP, wie eben auch der Dani Frey, wo auch so ein bisschen in dem Fall war, aber sicher nicht einer von den bekanntesten Exponenten war. Und jetzt gibt es nicht mehr so viele von denen. Es gibt schon noch Leute, die so ein bisschen in dieser Richtung politisieren. Man kann, glaube ich, Deva Herzog nennen. Sie hat auch selber gesagt, sie sei noch ein Teil von dieser Plattform. Bei den anderen weiss man es nicht so genau, wer da überhaupt noch dabei ist. Aber es sind einfach nicht mehr so die nationalen Aushängeschilder, außer eben der Daniel Josic, der auch sehr bewusst quasi als Kopf von dieser Bewegung ansteht und selber auch so ein bisschen das Gefühl hat, er sei jetzt der Letzte, der noch übrig ist, quasi der letzte Mohikaner von den Sozialliberalen, was sicher so auch nicht stimmt.
Er sagt ja selber, wir können in der Partei selber fast nichts mehr sagen, was als Sozialliberal ausgelegt werden könnte, dass wie der Meinungskorridor immer enger würde. Stimmt denn das?
Es ist, glaube ich, so, dass die Juso, sagen wir mal, die Exponenten vielleicht aktiver angreift, als das früher schon mal der Fall war. Also man hat jetzt zum Beispiel auch bei dieser Nicht-Nomination gesehen, dass die Juso im Kanton Zürich einen recht angriffigen Facebook-Post gemacht hat. «Dani Josic, you will not be missed». Also ich glaube schon, dass es vielleicht so ein bisschen der linke Flügel vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen härter schiesst, aber also innerhalb von der Fraktion, glaube ich, kann man seine Meinung schon noch äußern. Das haben jetzt auch andere gesagt, als ich mit ihnen geredet habe, wo jetzt vielleicht eben eher ein bisschen eingemitteter politisieren, dass sie sich jetzt nicht marginalisiert fühlen, und zwar nicht nur die Eva Herzog, die das eben öffentlich gemacht hat. Also ich glaube, dass er nicht mehr nominiert worden ist, ist als Signal gegen aussen für die SP sehr schwierig. Eben gerade weil sich Exponenten von den sozialliberalen Positionen oder Wählerinnen und Wähler, die selber würden vertreten, vor den Kopf geschossen fühlen. Aber ich glaube nicht, dass es innerhalb von der SP wirklich so ist, dass man völlig degradiert wird oder so auf nationaler Ebene, wenn man eine andere Position vertritt. Ich meine, Eva Herzog ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, oder? Sie war auch eine Bundesratskandidatin und sie politisiert jetzt durchaus nicht am linken Rand von der SP.
Was sie auch in einem Interview mit einem Kollegen von uns, Max Brotschi, so erzählt hat, das tun wir auch sehr gerne verlinken. Tut denn das darauf hindeuten, dass es vielleicht halt eher ein persönlicher Streit ist und weniger ein politischer?
Ich denke, es ist beides. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Es hat sicher all die Komponenten, wo er abgewichen ist. Also wir könnten vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Es hat ein SP-internes Papier gegeben, fragwürdige Positionen von Daniel Josic, wo auch vor dieser Delegiertenversammlung kursiert ist. Dort war eben Gaza ein grosses Thema gewesen, wo der Josic auch mal quasi Parteibasis als Hamas-Freunde bezeichnet haben, wo Teile von dieser Basis quasi ihre Parlamentarier aufgefordert haben, mehr für Gaza zu machen. Er hat gegen die Unterstützung für die UNRWA, also für das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, gestimmt. Das sind zwei so Sachen, die sehr kontrovers diskutiert worden sind. Aber er hat auch bei anderen Fragen, eben beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, wo das Klimaseniorinnenurteil war, wo wirklich für viele in der SP halt recht ein wichtiger Fall war, recht quasi identitätsstiftend, wie man sich dort positioniert hat. Und dort hat er dazu aufgefordert, das Urteil nicht umzusetzen.
Ja, der Tabubruch ist aus meiner Sicht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gemacht worden, weil er seit Jahren eigentlich schon die Europäische Menschenrechtskonvention einfach selbstständig weiterentwickelt und damit eigentlich die Rolle vom Gesetzgeber übernimmt. Und das andere ist, dass es doch relativ erstaunlich ist, dass ein Land verurteilt wird quasi für ein globales Problem.
Es hat auch mehrere überparteiliche Frauenprojekte gegeben, was unterlassene Nothilfe bei Vergewaltigungen angeht und Stalking als Straftat bestand, wo eben so Frauenallianzen im Parlament sich gebildet haben und die dann versucht haben, auch die Männer ihre jeweilige Fraktion auf ihre Seite zu holen. Und dort ist Dani Josic eben auch zweimal abgewichen und so ein bisschen, sagen wir mal, ja, vielleicht ohne Not. Also, man kann ja in so Geschäften auch mal sich enthalten, wenn man jetzt findet, man kann absolut nicht mit dieser Position übereinstimmen, aber abweichen dann von der Partei in so Fragen, ja, wird halt nicht so gern gewesen. Also, es ist schon auch inhaltlich begründet, aber ich glaube, die persönliche Komponente hat durchaus eine Rolle gespielt, dass er sich eben schon Feinde gemacht hat innerhalb von der Kantonalpartei und sicher auch innerhalb von der eigenen Fraktion.
Wenn man es jetzt ein bisschen grösser fasst, Kann man sagen, dass die SP in der Schweiz linker ist als andere sozialdemokratische Parteien in Europa?
Also was man sicher kann sagen, ist, dass das Parteienspektrum in der Schweiz ja viel stärker aufgeschlüsselt ist. Das heisst, man hat eben auch in der Mitte relativ starke Parteien, man hat eine Mitte, man hat auch eine GLP, wo sich die SP auch davon muss und will abgrenzen. Und das führt natürlich zu linkeren Positionen. Jetzt kann man aber, glaube ich, auch nicht sagen, dass es extrem linke Partei wäre irgendwie wie die Linke in Deutschland, sondern es hat einfach ein breites Spektrum, das vor allem traditionell in der SP Platz hatte. Und aber in den letzten Jahren hat sie sich wie müssen ein bisschen abgrenzen, einerseits von den Grünen, die ihnen 2019 sehr viele Wähler abgegraben haben, aber andererseits eben auch von der GLP, die zwischenzeitlich mal erstarkt ist. Und ich glaube, das hat so zu einer Positionierung geführt, die schon in den meisten Fragen sehr pointiert links war. Und das hat auch mit der Parteispitze zu tun, die übernommen hat, um Matthäa Meier und Cedric Wermuth. Das sind beide sehr pointiert linke Politiker, die da an der Spitze von dieser Partei sind. Also ich glaube, man kann sagen, es ist eine pointiert linke Partei, aber es ist jetzt nicht so, dass sie so wäre wie irgendwie die Linke in Deutschland oder so, wo dann ganz am linken Rand steht, sondern sie hat schon auch noch Platz für ein bisschen gemäßigtere Positionen in gewissen Fragen.
Ist es eine Stadt-Land-Frage, dass man einfach in den Städten noch ein bisschen weiter geht und dort halt vor allem stark ist?
Ja, ich denke, es kommt auch noch ein bisschen auf den Kanton drauf an, wie es ja auch bei anderen Parteien ist, wie zum Beispiel bei der SVP, die politisiert in Bern auch nicht gleich wie zum Beispiel in Zürich. Und ich glaube, so ist es auch bei der SP, oder? Es gibt Kantone, ländliche Kantone, Bern, Solothurn, wo man durchaus noch so ein bisschen die sozialliberaleren Positionen noch gern gesehen werden in der SP und wo vielleicht auch mehr Mainstream sozusagen sind. Und dann gibt es Kantone, wo vielleicht eher durch die städtische Ausrichtung der Partei geprägt sind, wo dann eben pointiert linke Positionen eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, man kann schon sagen, die SP im Kanton Zürich ist linker als die SP in anderen Kantonen. Und das hat sicher mit der starken Position zu tun, die sie in der Stadt Zürich hat, wo sie ja einfach die Politik dominiert. Oder?
Wenn der Josic selber so häufig Probleme hat mit der Parteilinie, warum ist er eigentlich bei der SP?
Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, historisch gewachsen. Also interessant ist, dass er auch mal bei den Grünen war ursprünglich und dann zu der SP gewechselt hat. Und jetzt ist ja die Frage, wechselt er jetzt noch weiter gegen Mitte oder gegen rechts? Das weiss man wie noch nicht, das wird sich zeigen. Aber ich denke, er hat schon, glaube ich, in etwa fast 80% der Fälle hat er ja schon mit der SP gestimmt, auch im Parlament. Also es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt keine SP-Positionen vertritt. Er ist zum Beispiel auch sehr ein überzeugter Pro-Europäer und hat sich stark ausgesprochen jetzt für die bilateralen 3. Er ist auch bei der Zuwanderung jetzt überhaupt nicht irgendwie auf SVP-Linien oder so. Also es ist nicht so, dass er jetzt in allen Fragen abweichen. Ich glaube, es sind wirklich oft sind sie so juristische Fragen, wo er irgendwie als Rechtsprofessor eine eigene Position für sich beansprucht oder gesellschaftspolitische Fragen, wo er teilweise eher konservativ sich positioniert.
Die Frage ist vielleicht jetzt auch mehr, wie lange ist er noch Mitglied der SP nach dieser Eskalation und der delegierten Versammlung?
Ja, also er wird heute bekannt geben, ob er eigentlich nochmal will antreten als Ständeratskandidat. Nicht als der Kandidat von der SP, das ist ja jetzt schon klar, aber er kann natürlich parteilos antreten oder theoretisch könnte er auch für eine andere Partei antreten, wenn ich meine Asyl würde geben. Ich rechne ehrlich gesagt fest damit, dass er sagen wird, er wird wieder antreten, und zwar als Parteilose, ein bisschen ähnlich wie der Mario Fehr das schon gemacht hat. Und dann ist die Frage, sagt er quasi auch, eben, ich trete per sofort aus der SP aus, ich will nicht mehr in ihrer Gruppe dabei sein im Ständerat, ich suche den harten Bruch mit meiner Partei. Oder sagt er einfach, ja, ich bin wilder Kandidat, ich will nochmal antreten, ich will weiter politisieren in dem Ständerat, aber bleibt zum Beispiel in der Gruppe dabei von der SP im Ständerat und tut sich eben durch das nicht zu fest abgrenzen von der eigenen Partei und damit auch ihrer Wählerbasis. Weil was man ja schon muss sehen, in der Kantonalpartei eben fast die Hälfte hat ihn weiterhin gestützt und es gibt sicher auch in der SP-Wählerschaft viele, die ihn weiterhin würden stützen. Und wenn er sich dort zu fest abgrenzt, könnte es für ihn auch nachteilig sein für ein Wahlergebnis.
Eine mögliche Konsequenz von der Delegiertenversammlung ist auch, dass die SP jetzt ihren Ständeratssitz verliert in Zürich. Was die Partei gemacht hat, findest du das schlau?
Ich glaube, es ist nicht so schlau, nein. Also, weil sie geht schon sehr ein höheres Risiko ein. Es ist nicht so, dass im Kanton Zürich jetzt ein Ständeratssitz für die SP einfach Gott gegeben wäre. Sie hat den sehr viele Jahre kennengelernt. Und der Daniel Jusic eben durch das, dass er in gewissen Fragen abweicht von der klassischen SP-Linie, hat er eben auch weit ins bürgerliche Lager können mobilisieren. Und er ist sehr gut gewählt worden bei den letzten Wahlen. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt ist ja die Alternative eben Jackie Badran. Sie ist Panaschierkönigin, das heisst, dass die meisten Leute ihren Namen noch mit auf eine andere Liste geschrieben haben. Also wenn die zum Beispiel SVP gewählt haben, haben sie gefunden, also komm, einen Sitz gebe ich jetzt noch der Jackie Badran, weil die finde ich irgendwie noch cool. Aber das heisst natürlich noch lange nicht, dass SVP-Wähler oder FDP-Wähler sie dann auch würden als eine von zwei Ständerätinnen nach Bern wählen. Das ist überhaupt nicht das Gleiche, wenn man in einer ewigen Nationalratsliste noch einen anderen Namen draufschreibt oder wenn man so einen bedeutenden Ständeratssitz einer Person gibt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass dort der Dani Jusic eine bessere Ausgangslage hat, bei den Bürgerlichen auch Stimmen zu holen als Jackie Badran. Und was auf jeden Fall ist, ist, dass sich die Stimmen werden irgendwie verteilen zwischen diesen zwei. Das kann sein, dass das dann negativ auch sich auswirkt. Das ist auch wahrscheinlich, dass es sich auch negativ auswirkt auf die zweite Zürcher Ständerätin Tiana Moser. Aber es ist natürlich auch noch die Frage, was passiert auf der bürgerlichen Seite sonst noch. Also tritt die FDP an, tritt die SVP an mit eigenen Kandidaten. Und all das macht dann einfach das Rennen sehr, sehr wackelig. Und dass dann wirklich würden der Dani Jusic und Jackie Badran gewählt werden, ja, das dünkt mir ist ein recht gewagtes Szenario. Und ich glaube, dass, wenn nur jemand von den beiden gewählt wird, der Dani Jusic weiterhin sehr gute Chancen hat. Und darum ja, also das Risiko ist gross, dass die SP dann am Schluss ohne eigene Ständerätin da steht. Und ob es das dann wirklich wert war, weil er bei ein paar prominenten Themen abweicht von der Parteimeinung. Ja, real oder machtpolitisch ist das, glaube ich, ein bisschen das höchste Risiko, das man da eingegangen ist.
Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Ob der Daniel Jusic nochmal antritt, wird er, wie der Larissa gesagt hat, heute am Donnerstagnachmittag verkünden. Mit euch die Pressekonferenz von unserer Webseite begleiten und euch den ganzen Knatsch auch noch im Politbüro besprechen, der dann am Freitag rauskommt. Diese Folge von «Apropos» hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.